in den letzten Tagen gab es ja jede Menge Empörung. Empörung zum Beispiel über Amazon. Gleichzeitig ekelt man sich auch vor Pferdefleisch in der Lasagne. Ja, ein Pferdefleisch, was gar nicht mehr geschmacklich zu unterscheiden ist vom Rind zum Beispiel. Und zu Recht gibt es diese Empörung. Ja, Empörung über doch relativ krasse Phänomene von Konsumentenbeschiss. Es gibt nur Menschen, die sagen, dass genau das sei schon Kapitalismuskritik. Andere wiederum sagen, dass die Kritik an Amazon und anderen Unternehmen ziemlich läppisch ist, weil sie keine Kritik am strukturellen Kapitalismus ist. Nun, klar kann man sagen, ist es ein Skandal, wenn bei so einem anfälligen Lebensmittel wie Fleisch die Kontrollkette nicht funktioniert. Gibt sehr gute Gründe, warum Schlachttiere eher nicht krank, nicht alt, nicht mit Medikamenten vollgepumpt sein sollten, auch nicht mit irgendwelchen Fadenwürmern verseucht sein sollten. Und natürlich macht es auch für Menschen einen Unterschied, ob sie einen Tarifvertrag haben, ob sie sozial abgesichert sind oder auch mehr oder weniger gut belohnt werden für das, was sie dann arbeiten müssen. Oder ob sie eben mit anderen Leiharbeiten zusammengedrängt leben, obendrein dann noch von irgendwelchen Schränken mit Torsteiner-Klamotten schikaniert und bedroht werden. Natürlich lohnt es sich genau darum auch zu kämpfen. Darum zu kämpfen, dass es anders ist, arbeitsrechtlich, gewerkschaftlich, medial. Gleichzeitig werden aber all diese Probleme vermutlich nicht mit einem moralischen Aufschrei gelöst werden, weil diese Probleme eben struktureller Art sind. Und genau das ist eine ziemlich wichtige Ausgangsposition von Kritik, allerdings auch nicht ihr Ende. Denn wenn es das wäre, also immer nur zu sagen, ja, ist halt typisch Kapitalismus, das ist nun mal so angelegt im System, dann wird möglicherweise die ziemlich berechtigte Kritik an sogenannter verkürzter Kapitalismuskritik ziemlich schnell auch zur Ideologie. Natürlich ist der Kapitalismus das Problem. Das heißt aber nicht, dass Kritik am konkreten Elend banal und nutzlos sei. Und genau diese Kritik am konkreten Elend ist quasi das Geschäft und die Idee hinter dieser Rubrik, hinter den Nachrichten aus dem beschädigten Leben, wo wir uns in dieser Woche mit den sozialen und politischen Auswirkungen der sogenannten Euro-Krise beschäftigen wollen, einmal mehr beschäftigen wollen, wo man trotz der Skandale und der Empörung der letzten Tage und Wochen sagen muss, am ruhigsten ist es nach wie vor im Zentrum des Orkans. In Südeuropa, in Osteuropa ist wesentlich mehr von wirtschaftlichem Zerfall zu spüren als in Deutschland. Hier lästert man eher gegen niederliche Griechen, gegen bankrotte Spanier. Wenn man sich selbst auf die Schulter klopft, jetzt, so ist zum Beispiel auch die Ansage von Frau Merkel, geht man gestärkt aus der Krise. Dummerweise ist die neue deutsche Herrlichkeit untrennbar mit einem sozialen Desaster in anderen Staaten verbunden. Genau das benennt Anton Landgraf hier in den nächsten Minuten.
Die Auswirkungen der Sparprogramme in Portugal, Griechenland und Spanien sind fatal. Zumindest in Friedenszeiten hat kein Land in Westeuropa bisher in so kurzer Zeit eine derart drastische Verringerung des Lebensstandards hinnehmen müssen. So verloren die Griechen in den vergangenen 18 Monaten durchschnittlich fast ein Fünftel ihres Einkommens. Ein Viertel der griechischen Beschäftigten verdient weniger als 57 Euro im Monat. Bei Preisen, die durchaus mitteleuropäischen und auch hiesigen Standard haben. Galt Deutschland noch Ende des vergangenen Jahrhunderts als der kranke Mann Europas, wie der Economist damals umgetitelte, so änderte sich in den folgenden Jahren das Bild entscheidend. Trotz fulminanter Wachstumszahlen entwickelte sich hier der größte Niedriglohnsektor in Europa. Also interessant ist eigentlich in Deutschland, dass sich die Entwicklung wie in anderen europäischen Ländern eigentlich so viel gar nicht anders verlaufen ist, dass es eine ähnliche Entwicklung gab, was Beschäftigungszahlen und prekäre Verhältnisse angeht, es gleichzeitig aber einen extremen Wirtschaftsboom erlebt hat. In manchen Branchen ging einer kürzlich veröffentlichten Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft die Löhne in den vergangenen Jahren um rund 20% zurück. Über 7 Millionen Menschen arbeiten unter Bedingungen, die eigentlich nicht zum Leben reichen. Und selbst die im Aufschwung zustande gekommenen Tarifabschlüsse können vermutlich kaum die Inflation ausgleichen. Deutschland ist eben innerhalb der Europäischen Union, das im Laufe der letzten 10, 15 Jahre fast durchgängig Reallohnverluste hatte im Durchschnitt. Erstaunlich ist dabei, und das ist eigentlich auch das Thema, was mich dann nochmal besonders beschäftigt, wenn man das mit der Entwicklung in Süden und in Osteuropa vergleicht, erstaunlich ist dabei, mit welchem Gleichmut die Plagerei dennoch ertragen wird. Die Eurozone spaltet sich in der Krise. Während im Süden Europas die Konflikte zeitweise fast ägyptische Dimensionen erreichten, reagierten die nördlichen Gesellschaften der Eurozone auffallend apathisch. Dort sind die Gewerkschaften kaum in der Lage, ihre Mitglieder zu mobilisieren. Belegschaften fühlen sich eher dem Standard verpflichtet als den Kollegen in anderen Ländern. Vor allem aber mobilisiert die Krise die latenten Abstiegsängste der Mittelklasse. Sie, also diese Mittelschicht, hat noch etwas zu verlieren, sozialen Status und materielle Privilegien. Objektiv läge es daher nahe, dass sie sich, also diese vom Abstieg bedrohte Mittelschicht, sich mit den ökonomischen Verlierern solidarisieren und sei es nur, um für sich selbst eine ähnliche Perspektive abzuwenden. Subjektiv verhalten sie sich aber umgekehrt und suchen stattdessen einen Schulterschluss mit den Eliten. Denn nichts fürchtet hier die Mittelschicht mehr als den sozialen Abstieg, nichts verlangt sie mehr, als endlich selbst zum oberen Teil der Gesellschaft zu gehören. So wendet sich ihre Angst vor dem Abstieg gegen die Verlierer. Der Hass, der den liederlichen Griechen entgegenschlägt, kommt aus demselben Impuls, mit dem Hartz-IV-Empfänger oder Migranten missachtet werden. Darin spiegelt sich der Neid auf das scheinbar mühelose Auskommen, den Müßiggang, den man selbst gerne für sich reklamieren würde. Dem Establishment unterstellt man zwar ebenfalls, dass es ohne große Anstrengungen zu Reichtum gelangte, doch erscheint es zugleich unangreifbar, während sich sozial Marginalisierte kaum wehren können. Merkels Kritik an den faulen Griechen, die sich angeblich auf unsere Kosten zu viel Urlaub gönnen, trifft sich die rabiate Rhetorik von Regierung und Boulevard. Schreibt sich die bisherige Geschichte fort, dann gleicht aber die Machtarchitektur der EU eine Pyramide mit Deutschen an der Spitze, wo der Lebensstandard, die Lebenschancen, letztendlich auch einfach ganz banal die Lebenserwartung der Menschen sukzessive sich mindert, je weiter das nach unten geht. Denn ein großer Teil dieser Staaten wird für die nächste Dekade, für die nächste Generation nur die Aussicht haben, dieses System im besten Falle noch zu verwalten.
Ja, soweit Anton Landgraf zu den Krisenreaktionen in Deutschland über die sozialen und politischen Auswirkungen der Eurokrise. Einige Gedanken von Anton Landgraf. Wie gesagt, Anton Landgraf, Autor mehrerer Bücher, auch für diverse Zeitschriften, zum Beispiel die Jungle World, aktiv. Eine relativ beliebte Frage ist es ja, ob Literatur oder Musik oder bildende Kunst einen besseren Zugang ermöglichen für eine Reflexion über die Gesellschaft, über die gesellschaftlichen Verhältnisse, über die Widersprüche, über die Verwerfungen innerhalb der Gesellschaft. Oder kann selbst nicht mehr die Kunst genau das? Ja, in Zeiten, wo alles in Warenform gepresst wird, wo die kapitalistische Kulturindustrie allumfassend ist. Diesen Widerspruch des Künstlers zum Beispiel im Zeitalter des Kapitalismus hat vor über 30 Jahren einer sehr prägnant benannt. Thomas Brasch. Thomas Brasch hat darüber nachgedacht, in einer Situation, als genau dieses darüber nachdenken für ihn ganz erforderlich war. Die Situation hieß, er hat einen Film gedreht, Engel aus Eisen hieß der, und der wurde von der Jury des Bayerischen Filmpreises mit einem Preis ausgezeichnet. Nun hielt er eine Rede, hinter ihm Franz Josef Strauß, über genau diesen Widerspruch, was es heißt, sich als Künstler in Zeiten der Kulturindustrie behaupten zu müssen.
Der Umstand, dass ich diesen Preis aus den Händen des bayerischen Ministerpräsidenten, dessen politische Haltung der meinen entgegengesetzt ist, annehme, hat unter meinen Freunden zur Auseinandersetzung geführt. Ich möchte hier erklären, warum ich die Annahme oder Ablehnung dieses oder jenes Preises für ein sekundäres Problem halte, hinter dem ein wichtigeres zutage tritt. Unter den Widersprüchen, die unsere Zeit taumeln lässt zwischen Waffenstillstand und Krieg, zwischen dem Zerfall der Ordnung, die Staat heißt, und ihrem wütenden Überlebenskampf, zwischen dem Alten, das tot ist, aber mächtig, und dem Neuen, das lebensnotwendig ist, aber nicht in Aussicht, scheint der Widerspruch, in dem ich arbeite, ein geringer. Gleichzeitig ein Denkmal zu setzen, dem anarchischen Anspruch auf eigene Geschichte, und dies zu tun mit dem Wohlwollen derer, die eben diesen Versuch unmöglich machen wollen und müssen, der Herrschenden nämlich. Obwohl, wie gesagt, nicht der wichtigste Widerspruch, ist er doch für den, der ihm ausgesetzt ist, der mit dem Geld des Staates arbeitet und den Staat angreift, der den subversiven Außenseiter zum Gegenstand seiner Arbeit macht und sich selbst zur gleichen Zeit zu einem Komplizen der Macht, ein entscheidender. Er ist der Widerspruch der Künstler im Zeitalter des Geldes schlechthin. Und er ist nur scheinbar zu lösen. Mit dem Rückzug in eine privatisierende Kunstproduktion oder mit der Übernahme der Ideologie der Macht. Beides sind keine wirklichen Lösungen, denn sie gehen dem Widerspruch aus dem Weg und die Widersprüche sind die Hoffnung. Erst sie ermöglichen den Bruch, der durch die Gesellschaft der Leistungen und der staatlichen Macht geht und durch jedes einzelne ihrer Glieder in ihrer ganzen Größe zu erkennen. Diese Gesellschaft hat sie geschaffen, hat die Künste in die Zerreißprobe zwischen Korruption und Talent geschleift. Und nicht die Künste werden diesen Widerspruch abschaffen. Sie können sich ihm nur aussetzen, um ihn besser zu beschreiben, sondern alle Kräfte, die zur Abschaffung der gegenwärtigen Zustände beitragen, die keine menschenwürdigen sind. Davon handelt mein Film, auch wenn er von Kriminellen handelt. Aber die Kriminalität ist der urwüchsigste Ausdruck der Auflehnung. Ich nehme diesen Preis als Ausdruck des Widerspruchs entgegen, den ich am Anfang erwähnte. Meine Arbeit wird weiter darauf gerichtet sein, den Widerspruch auszuhalten und zu verschärfen, auch mit dem Film, an dem ich zurzeit arbeite und für dessen Finanzierung ich die 50.000 Mark, die ich hier bekomme, brauche. Ich danke der Filmhochschule der DDR für meine Ausbildung. Ich danke der Filmhochschule der DDR für meine Ausbildung. Ich danke der Jury des Bayerischen Filmpreises für die Auszeichnung. Ich danke allen, die meinen ersten Film ermöglicht und mit mir zusammengearbeitet haben. Produzenten, Cuttern, Schauspielern, Ausstattern, Kameramann und allen anderen. Ich danke den Verhältnissen für ihre Widersprüche. Und ich danke den Helden meines Films, den beiden toten Kriminellen Glado und Wölpel, für ihr Beispiel.
Ja, eine ganz bemerkenswerte Aufnahme hier bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben. Thomas Brasch war zu hören über den Widerspruch des Künstlers im Zeitalter des Kapitalismus. Eine Aufnahme Anfang der 80er Jahre bereits. Ja, Franz Josef Strauß stand da gerade hinter ihm in dem Moment, als er von der Jury des Bayerischen Filmpreises ausgezeichnet wurde für seinen Film Engel aus Eisen. Ja, man hat gemerkt, auch Thomas Brasch konnte diesen Widerspruch nicht abschaffen, aber er hat eben genau darüber nachgedacht, in dem Moment, als es die Situation erfordert hat. Wir haben die Reaktion, diesen Widerspruch durchaus mitbekommen. Einige im Publikum schrien da heimkehren und meinten schlicht und ergreifend, dass Thomas Brasch, der aus der DDR geflüchtet war, eben genau dahin wieder zurückkehren sollte. Und vielleicht ging es ihnen auch so, aber mir ging es so, man hatte so das Gefühl, dass einigen im Saal, die man auch schreien gehört hat, es lieber gewesen wäre, wenn Menschen wie Thomas Brasch, keine Ausbildung genießen würden. Und mit diesen Gedanken zur Kunst- und Gesellschaftskritik im Zeitalter der Kulturindustrie waren sie das für diese Woche, die Nachrichten aus dem beschädigten Leben.